Ja, guten Abend. Ich habe auch zu danken, weil vor 15 Jahren, etwa um diese Zeit, ein bisschen früher, war hier mal ein Adventskaffee, nannte sich das, kann es sein? Und da wurde letztendlich die Grundlage gelegt für den jetzigen Dienst im Help Center, weil da hat sich ein Gespräch ergeben mit dem damaligen Vorstandsvorsitzenden und seiner Frau über die Arbeit und über die Not. Und dann kam das zustande, dass wir dann letztendlich da hingegangen sind als Familie. Von daher ist das hier der Grundstein, der hier gelegt wurde damals. Von daher habe ich auch zu danken, weil seit 15 Jahren, also am 1. April werden es 15 Jahre, wir tun den Dienst immer noch gerne, obwohl wir nur Nöte hören. Es kommt nie einer und sagt, ja, wollen Sie mit mir mein Glück teilen? Sondern die wollen immer nur ihre Nöte mit uns teilen. Aber wir halten das aus, sage ich mal, mit Gottes Hilfe. Als ich da saß, ist mir was eingefallen, das ist schon ganz lange her, aber das passt zum Thema. Ich hatte mal, das war glaube ich Fasching, vielleicht 1982, 83, da hatte ich, war ich mit jemandem im Gespräch und habe mich negativ geäußert über eine Person, die glaube ich bei mir im Auto mitgefahren ist. Ich habe also oft Fahrdienst gemacht, junge Leute bei mir dabei gehabt und war immer der, der gefahren ist. Und habe mich irgendwie negativ geäußert über eine junge Frau, damals ein Mädchen. Und während ich da so ein bisschen ablästerte, sehe ich sie plötzlich hinter mir stehen. Und kennt ihr das? Dann, hat sie das jetzt gehört? War ich nicht sicher. Aber es war peinlich und da wären wir am liebsten im Boden versunken. Ich war ja noch kein Christ, da darf man auch nicht, aber da lästert man noch eher mal. 5 Jahre später, ich war dann inzwischen schon Christ geworden, treffe ich bei irgendeiner Gelegenheit genau diese junge Frau und in dem Moment fällt dem Heiligen Geist das auch ein und erinnert mich daran, was ich damals gesagt habe. Und ich so, jetzt muss ich da hingehen. Ich habe die ja völlig vergessen, aber in dem Moment hat es mir der Heilige Geist in Erinnerung gerufen und dann bin ich auf diese Frau, ich wusste ja nicht mal, ob sie es weiß, aber ich musste es dann zugeben, ich habe es erzählt, dass ich damals über sie schlecht geredet habe und wollte mich bei ihr dafür entschuldigen. Das ist 5 Jahre her. Aber ich denke, Gottes Geist gibt einem manchmal so Impulse oder wie immer man es nennt und man sollte dann dem auch gehorsam sein und Dinge klären. Wir leben aus der Vergebung und die wiederum gehört dazu, dass wir eben Dinge klären mit Menschen, damit die Beziehung wieder in Ordnung kommt. Ich weiß nicht, was aus der Person geworden ist. Ich weiß nicht mal mehr, wie die heißt und wie die heute aussieht. Also wie sie damals aussieht, habe ich noch so im Kopf, aber das ist ja schon sehr lange her inzwischen. Aber vielleicht hat sie beeindruckt und vielleicht war das auch ein Augenöffner, dass sie eines Tages, mal gucken, ob ich sie im Himmel euch zeigen kann. Aber wichtig ist, dass wir, wenn Gott uns was zeigt, dann Dinge klären. Vielleicht habe ich über das Thema schon mal gesprochen, aber das ist egal. Das ist einfach so wichtig, dass man nicht genug davon reden kann. Jetzt hoffe ich, das funktioniert. Sonst. Ja, warte mal, habe ich es jetzt probiert? Nee, das warst du wahrscheinlich. Ich müsste es eigentlich schon selber, aber hat jemand Batterien dabei? Weil ich will manches ziemlich schnell klicken. Okay, war ich das jetzt? Probier mal jetzt. egal, sonst musst du halt an manchen Stellen ziemlich schnell. Ich möchte eine Stelle lesen, warum ist das so wichtig? Steht schon drin, die heilende Kraft der Vergebung. Also es gibt so gut wie kein Seelsorge-Thema, wo nicht Vergebung eine wesentliche Rolle spielt. Und davon, das müssen wir wissen und da müssen wir hinarbeiten. Wir kennen ja das Vaterunser, da steht schon drin, Vers 12 in Matthäus 6, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir wollen ja gerne, dass uns Schuld vergeben wird. Und das ist natürlich auch die Voraussetzung, um vergeben zu können. Aber wir tun nicht gerne das, was unsere Pflicht ist. Also Gott soll gefälligst mir vergeben, aber mir fällt es schwer, sagen wir dann, anderen zu vergeben. Aber das steht ja hier, wie auch wir tun das auch. Und kurz danach, wenn ihr den Vers 14 und 15, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer Vater im Himmel auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das hängt zusammen. Mit anderen Worten, wenn wir Christen sind, sollte es für uns eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir anderen Menschen auch vergeben. Aber ist es leider nicht. Ich stelle das immer wieder fest, nicht nur bei unseren Gästen, das kann auch, ja, super, nehme ich. Wir sind live, wenn es jetzt ein Fernsehauftritt wäre, können wir es rausschneiden, aber wir zeigen das jetzt. Batteriewechsel auf der Kanzel. Jetzt bin ich gespannt. Legt was. Wo muss ich hinzeigen?
Zu mir.
Okay, ja, hoffen wir mal. Also das fällt uns allen schwer, ich weiß. Und ich erlebe das manchmal, dass Menschen jahrelang eben Dinge nicht klären, nicht bereinigen, nicht vergeben, sondern stur dran festhalten, nee, dann will ich gar nicht vergeben. Aber vergeben ist möglich, nötig und heilsam. Jetzt sollen wir das nicht tun, um heil zu werden. Das ist nur die Folge, sondern wir sollen das tun, weil Gott es sagt. Sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Ich werde das jetzt überfliegen, weil wir brauchen die Vergebung, das ist klar. Ich denke, das haben wir auch schon weitgehend begriffen. Es soll heute mehr um die Praxis gehen. Wie kann ich es denn tun? Ich werde es nur kurz anreißen. Wir brauchen Vergebung, das sind alles eigene Punkte. Gott hat uns vergeben, ist uns klar. Steht ja auch an vielen Stellen. Wir haben ewiges Leben, weil Gott uns vergeben hat. Das ist soweit, denke ich, im Blick. Und wir können auch die Vergebung annehmen. Das ist uns auch, also das, was für uns gut ist, das nehmen wir immer gerne mit. Und deshalb nehmen wir gerne, fällt es uns auch leicht, Vergebung anzunehmen, obwohl das auch nicht immer so leicht ist. Manchmal will man gerne noch was leisten für Gott und man fällt einem schwer, nichts tun zu können. Nur begnadigte Sünder zu sein, ist uns auch nicht immer so recht. Wir würden lieber gern Gott zeigen, ich habe die Gnade verdient. Aber haben wir nicht verdient. Es ist eben Gnade. Anderen Menschen vergeben. Das alles wichtig, wissen wir. Die Stelle kennen wir wahrscheinlich. Da will ich jetzt gar nicht so lange stehen bleiben. Auch wenn das, sondern ich will es gleich praktisch machen. Wie komme ich jetzt dahin? Ich habe es jetzt begriffen, steht in der Bibel und Gott hat mir vergeben, ich will jetzt auch vergeben. Was muss ich jetzt tun? Wie mache ich das? Das geht jetzt. Okay. Ich Ich wollte eigentlich eins nach dem anderen, aber es geht automatisch alles, egal. Den Heiligen Geist wirken lassen, das werde ich gleich noch mehr ausführen. Die Bereitschaft, ich muss wollen, das haben wir ja schon bei der Schulung auch begriffen, das ist das Entscheidende, das Ja dazu zu geben. Den anderen mit Gottes Augen sehen, viel beten, Gott schenkt die Veränderung und ich darf dann irgendwann kommen zu einer vergebenden Haltung. Das habe ich auch wahrscheinlich schon öfter mal betont, weil das ist ja auch ein bisschen, was in meinem Metier eben einfach wichtig ist. Und deshalb, und ich merke, wie schwer das ist, auch Menschen, die scheinbar das schon getan haben und doch nicht so richtig getan haben und doch immer noch leiden unter allen möglichen Dingen. Jetzt komme ich auf die Punkte. Mal gucken, ob das jetzt in der Reihenfolge. Nee. Egal, das wird jetzt schon alles erscheinen, aber Punkt 1, ich bin verletzt worden. Sind wir alle mehr oder weniger? Und leider sind wir alle nicht in einer heilen Familie groß geworden, nicht in einer vollkommenen Gemeinde. Ich weiß, Kinder werden von ihren Eltern verletzt, das kriegen wir immer wieder erzählt. Gemeindeglieder werden in der Gemeinde verletzt, manchmal von Ältesten, vom Pastor oder von irgendjemand. Oder man wird vom Ehepartner verletzt und man kann eben Verletzungen auch sammeln. Und dann drücken die mich immer mehr nieder und ich bin immer mehr verletzt. Und das ist dann fast so, als zieht man das noch an. Verletzte Menschen ziehen das geradezu an. Dann sagt man denen was und die sind verletzt. Man wollte sie gerade ermutigen, aber die verstehen das falsch. Die denken, das ist wieder genau die gleiche Kerbe. Der meint es nicht gut, der meint es ironisch. Also verletzte Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ständig verletzt sind. Und gleichzeitig verletzen sie andere auch. Man kann fast nicht mehr an sie rankommen, weil sie eben so verletzt sind. Die sind manchmal in der Gemeinde, vielleicht in der Familie, also wir kennen sie alle oder wir sind selber solche. Manche sind auf dem Missionsfeld. Wir haben das schon erlebt, dass jemand vom Missionsfeld zu uns kam, ins Mutter-Kind-Haus, eine Ehefrau, die auf dem Missionsfeld halt vom dortigen Missionsleiter einfach verletzt wurde. Der hat sie da gekündigt aus fadenscheinigen Gründen. Einfach in dem Dienst. Die sind als Familie da irgendwo hin, ich weiß nicht mehr, wo es war, irgendwo Südsee oder so. Und dort vor Ort wurden sie praktisch disqualifiziert vom Dienst, befreit, weil der neue Missionsleiter, der eingesetzt wurde, halt nicht klarkam und alles anders machen wollte, hat er einfach gekündigt. Missionare, die jahrelang vorbereitet wurden für diesen Dienst und jetzt stehen sie da als Familie mit, ich glaube, 3 Kindern und so, ich kündige. Jetzt kommen die nach Deutschland als verletzte Menschen, die einfach gekündigt wurden auf Missionsfeld. Überall finden wir Menschen, die Verletzungen mit sich rumtragen. Aber der zweite Punkt, wir können vergeben. Manchmal wird gesagt, oder ganz oft sogar, ich kann nicht vergeben. Aber eigentlich muss man sagen, ich will nicht. Ich habe mal mit einem Bruder zu tun gehabt in der Gemeinde, es war eine gute Gemeinde und er war auch ein hingegebener Mann, der sehr fromm immer redete und einfach so wirkte, als hat er alles im Griff. Aber seine Frau hatte ihn verlassen mit dem anderen, also wegen dem anderen. Und irgendwann kam er mal auf die Frau zu sprechen oder auf Gebet und dann habe ich ihn, glaube ich, gefragt, ob er denn für seine Frau betet Und er sagte, nee, ich, wie? Warum nicht? Die hat mich verlassen. Und da merkte man schon, das ist sein Wunderpunkt, seine Verletzung. Ja, aber beten kann man doch für sie. Nee, will er nicht. Ein scheinbar ganz frommer geistlicher Mann. Also scheinbar, an dem Punkt halt nicht. Das war sein Wunderpunkt. Seine Verletzung kann man ja menschlich verstehen, ist ja auch nicht einfach. Aber wir können vergeben. Und das ist ganz wichtig, weil wir vielleicht ein anderes Beispiel. Wir hatten mal einen Bibelschüler zu meiner Zeit, der war sehr schwierig, also der war charakterlich unangenehm, war auch sonst schwierig, so schwierig, dass er von der Schule verwiesen wurde. Und ich glaube, das war derjenige, der am meisten gebetet hat. Also mit anderen Worten, das heißt nichts. Der hat die meiste Zeit von allen, also er hat mich sogar übertroffen, länger gebetet als ich. Ich habe damals gebetet wie ein Weltmeister. Der hat noch mehr Zeit im Gebet verbracht. Aber der flog von der Schule. Weil er nicht so lebte, sondern sehr richtend mit Menschen umging. Wahrscheinlich dachte er, die beten alle weniger, den kann ich mal richtig so über den Kopf fahren. Und das kam so unangenehm auf, dass er immer wieder bei der Schulleitung sich über ihn beschwert wurde. Und dann wurde er halt dann zitiert und zitiert, irgendwann Schluss, Schule verwiesen. Aber er bekam die Chance, ein Jahr später seinen Abschluss zu machen. Und dann sollte er aber vor der gesamten Schulgemeinschaft, wurde eingeladen und sollte sich vor uns allen entschuldigen. Für sein damaliges Verhalten hat er auch gemacht. Er kam dann vor die Schule, stand dann da vor 150 Leuten und hat das bekannt, was er halt damals falsch gemacht hat. Das war auch nötig, damit er überhaupt wieder aufgenommen wird. Und dann sagte der Schulleiter, fand ich interessant, alle, die ihm vergeben wollen, stehen bitte auf. Was meint ihr, wie viele sind aufgestanden? Alle. Logisch. Bibelschüler. Das ist nicht eine Option. Wir hätten auch sitzen bleiben können, aber das ist keine Option, sondern das ist eine Pflicht zu vergeben. Das ist eine Pflicht, nicht eine Möglichkeit, die wir auch haben. Wir können ja mal überlegen. Das ist, wir müssen. Das ist normal. Da müssen wir hinkommen. Und warum ist es nicht nur nötig, sondern auch möglich? Ich glaube, ich habe es schon mal gefragt, aber falls ihr die Predigt schon mal gehört habt, macht nichts. Das ist ein Thema, das braucht manchmal ziemlich lange, bis es sitzt. Wir können nicht deshalb vergeben, weil Jesus vergeben. Das ist häufig die Antwort. Wenn ich die fragen würde, würden viele antworten, ja, weil Jesus uns vergeben hat, können wir vergeben. Das ist zwar das Vorbild, aber das ist nicht der Grund, oder weshalb wir es können, sondern, ihr wisst es wahrscheinlich schon vom letzten Mal, oder? Wir können, weil wir den Heiligen Geist haben. Ganz wichtig. Deshalb können wir es nicht, wenn wir nicht haben, weil nur Gott kann vergeben. Deshalb kann auch in der weltlichen Therapie ist Vergebung ja kein Thema, weil damit können die ja nichts anfangen. Und jetzt merkt man ja schon, dann können die ja nur ganz begrenzt helfen, wenn das so wichtig ist, wie ich behaupte, und wie Gott es sagt, dann kann ja eine weltliche Therapie nur ganz eingeschränkt helfen. Ja, genau. Die können mit dem Thema nichts anfangen. Nur Gott kann vergeben. Wo ist Gott? Wo ist Jesus? Hoffentlich in deinem Herzen. Natürlich sitzt er auch auf dem Thron zur Rechten des Vaters, gleichzeitig, wie auch immer das geht, und dann wohnt er in meinem Herz und ist bei dir auch noch Platz. Also der wohnt in unserem Herzen. Natürlich sagen wir auch der Heilige Geist, aber beides stimmt. Gott wohnt, hat Wohnung genommen bei uns. Und wenn er vergeben kann, das hat ja Jesus gesagt, als die vier Freunde den Gelähmten durchs Dach runtergelassen haben, da hat er gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Nicht, du bist geheilt, erst hat er deine Sünden. Und dann war das ja für die anderen Gotteslästerung. Warum? Weil das kann kein Mensch sagen. Das kann kein Mensch tun, das kann nur Gott. Aber er war ja Gott, der als Mensch hier auf Erden lebte. Und weil dieser Gott in uns lebt, ist die Möglichkeit uns gegeben zu vergeben. Das heißt, wir können nie sagen, ich kann nicht. Doch, ich kann. Wo ist denn das Problem? Denkt noch an die Skalierung. Ich würde dann fragen, zu wie viel Prozent oder wie hoch ist dein Wille zu vergeben auf einer Skala von 1 bis 10? War bei dem Mann, den ich erwähnte, der so geistlich war, höchstens bei 2 vielleicht. Da müsste man immer sagen, hier, das ist wenig. Wo ist denn der Heilige Geist in deinem Leben? Hat er nur 20% von dir erfasst? Behältst du 80% deines Lebens, die du selbst verwaltest, wo du bestimmst, wo du regierst, was du tust? Gehören wir nicht Gott den ganzen Tag, die ganze Woche oder nur, wenn wir jetzt so brav rum hier sitzen und dann tun wir wieder, was wir wollen? Wir gehören Gott. Und der erfüllt mein Herz hoffentlich und der beherrscht mich und ihm vertraue ich. In Psalm 37 heißt es, habe deine Lust am Herrn. Komma, so wird er dir geben, was dein Herz wünscht. Wir würden ja gern das rumdrehen. Also wenn du mir gibst, was ich will, dann freue ich mich, dann bin ich dein bester Freund. So leben wir oft. Es ist aber andersrum. Ich muss vollkommen auf Gott ausgerichtet sein. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes oder viele andere Stellen. Es ist immer andersrum. Erst Jesus an der erste Stelle setzen. Erst mit ihm alles in Ordnung bringen. Und dann die Folge, dann wird er dir geben, was dein Herz wünscht. Wir wollen erst mal testen. Ja, Herr, wenn du mir das gibst, dann bin ich bereit, dir zu dienen. Nein. Ich unterschreibe einen Blankoscheck. Hier, Herr, du kannst einsetzen, was du willst, ich tu's. Ich gehöre doch dir. Du kannst mit mir machen, was du willst. Und wenn du willst, dass ich vergebe, kein Problem. Du bist ja in mir, du vergibst ja durch mich hindurch. Ich muss nur Ja sagen. Ich muss nur Ja sagen. Dieser Mann damals hätte nur Ja sagen müssen. Und ich fange mal an zu beten. Das ist ja nicht gleich so, ha, kein Problem, ich vergebe. Nee, so salopp möchte ich es gar nicht. Die Bereitschaft, ich weiß, das ist manchmal ein langer Weg, aber es fängt damit an, Ja zu sagen zu dem, was Gott will. Und ich bin bereit. Überlasse die Rache Gott. Römer 12, Vers 19, da heißt es, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten. Ich weiß, das ist schwer. Warum ist es so schwer, Gott, also ich wurde jetzt verletzt oder ich wurde ungerecht behandelt oder ich habe... Keine Ahnung, ich wurde übersehen bei der Gehaltserhöhung oder mein Arbeitskollege, der hat den höheren Posten bekommen, den ich eigentlich verdient hätte. Jetzt soll ich das Gott über... Was meint ihr, warum ist das so schwer? Wir empfinden das als ungerecht. Das ist doch ungerecht. Ich habe doch jetzt die Gehaltserhöhung verdient. Und der Drecksack kriegt sie, der viel weniger arbeitet, der sich nicht halb so viel einsetzt für die Firma. Oder der der wird gelobt und ich habe doch die Arbeit gemacht. Und der kriegt dem Chef in den Arsch. Das ist ungerecht, oder? Das ist einfach ungerecht. Die Welt ist ungerecht. Ja, genau, die Welt ist ungerecht. Aber Gott nicht. Wer bin ich denn? Ich habe immer meinen eigenen Maßstab und merke gar nicht, dass der auch nicht gerecht ist. Da komme ich immer am besten weg. Also ich habe als Kind Monopoly gespielt. Ihr wahrscheinlich auch. Aber ich habe, weil meine Schwester war viel älter, manchmal habe ich alleine gespielt. Und da habe ich einfach alleine gespielt. Also natürlich hat meine Schwester mitgespielt, also die hatte auch ihre Figuren. Ich habe dann für die auch gewürfelt und für manchmal meine Mutter noch, für die auch noch mitgespielt. Und ich, was meint ihr, wer gewonnen hat? Ich weiß auch nicht, wie das ging, aber ich habe immer gewonnen. Kennt ihr das auch? Aber so ist es mit allen anderen Dingen. Wir kümmern uns hauptsächlich um uns. Und wir empfinden das immer ungerecht, wenn es nicht um mich geht. Ich hatte es vorhin erzählt mit dem, der immer da klopft, auf sich aufmerksam. Also haben wir manchmal Gäste, die brauchen so viel Aufmerksamkeit, dass sie sich ständig melden und was sagen und. Und wenn dann mal ein anderer drankommt, der auch was sagen, da sind die, fühlen sie sich schon zurückgesetzt. Die denken dann tatsächlich, das ist ungerecht, dass ich jetzt nicht gehört werde. Dabei haben die schon 10-mal was gesagt. Man denkt immer nur von sich. Es kann natürlich auch mal stimmen, mein Empfinden, aber das ist egal. Darum geht es nicht. Es geht nie um meine Gerechtigkeit. Wenn es um meine Gerechtigkeit ginge, wäre ich ja verloren. Weil ich bin nicht sündlos. Ich bin nur gerecht erklärt. Ich bin heilig gesprochen. Aber nur durch Gott. Nicht, weil ich so gerecht lebe. Also meine Gerechtigkeit reicht weder, um den Himmel zu kommen, noch um hier irgendwas auf Erden zu regeln. Gott sei Dank hat Gott den Maßstab und er ist vollkommen. Und deshalb darf ich Gott, und das hängt mit meinem Vertrauen zu Gott zusammen, habe ich so ein Vertrauen zu Gott, dass er sich schon kümmert? Hier steht ja, gebt Raum dem Zorn Gottes. Wir haben dann Angst, Gott drückt beide Augen zu. Weißt du, bei mir ist es so streng und bei dem nicht. Das ist doch auch ungerecht. Und das steckt irgendwie in uns drin. Wir haben eine unserer Töchter, als sie noch klein waren, die hat immer sofort gemerkt, wir haben immer ganz gerecht mal Süßigkeiten verteilt oder irgendwas, oder jeder hat immer das Gleiche gekriegt. Aber sie meinte immer, sie ist zu kurz gekommen. Also das Stück ist größer als meins. So ticken manche. Und das tun wir halt auch in unserem Alltag, dass wir denken, Gott ist nicht gerecht. Und deshalb haben wir den Eindruck, ich muss dafür sorgen, für meine Gerechtigkeit. Und deshalb würden wir uns lieber selber rächen. Wir würden selber gern eingreifen. Gott macht irgendwie nichts. Und es fällt uns schwer, ihm das zu überlassen. Aber das ist so wichtig. Überlasse die Gott wird sich schon kümmern. Und das ist so entspannend, ihm das einfach hinzulegen. Also Herr, du siehst, das quält mich gerade. Und wir können auch sagen, Herr, ich finde das auch jetzt ungerecht, wie ich behandelt worden bin von meinem Chef oder von meinem Ehepartner oder wie auch immer. Aber danke, dass du, wenigstens du bist gerecht. Und darauf verlasse ich mich, das reicht schon. Und die Sache, die mich da gerade quält oder beschäftigt, die gebe ich jetzt dir. Und da, wo ich verletzt wurde, da und hier und dort, das wissen wir oft ganz genau. Wir können manchmal genau aufzählen, wer uns alles verletzt. Ihr könnt mal die Leute fragen, die wissen das garantiert gar nicht mehr, dass sie euch verletzt haben. Da denkst du, bin ich blöd? Der hat vielleicht was ganz anderes gesagt, ich habe es nur falsch verstanden. Ihr glaubt gar nicht, wie man manchmal was falsch hören kann oder auch durch Missverständnisse Verletzungen entstehen. Da denkst du, das kann nicht wahr sein. Das wäre völlig unnötig. Wir sind völlig zu Unrecht verletzt. Da merkt man schon, mein Recht stimmt. Ich habe was falsch verstanden. Der hat was ganz anderes. Manchmal fehlt ja nur ein Wort. Da fehlt nur das Nein in dem Satz und der Satz gibt einen gegenteiligen Sinn. Und ich habe das nicht gehört und denke, der hat genau das Gegenteil gemeint, bin verletzt. Völlig zu Unrecht. Jetzt stell dir mal vor, wie oft das passiert, so Dinge, Missverständnisse oder auch tatsächliche Verletzungen. Die häuft man an und häuft man an. Die Leute wissen gar nichts mehr davon. Du hast vor 20 Jahren das und das zu mir gesagt, das tut immer noch in meiner Magengrube drücken. Der weiß davon gar nichts. Vielleicht ist er auch schon gestorben. Es drückt aber immer noch im Magen. Dann wird es Zeit, das Gott wirklich zu überlassen. Traust du Gott zu, dass er für dich Dinge regelt? Hast du wirklich einen lebendigen, erfahrbaren Gott oder ist es nur so ein guter Mann da oben, dem du ab und zu betest? Gott kümmert sich doch um dich, oder? Um dein Leben. Vertrau ihm doch einfach. Und je mehr wir ihm vertrauen, desto leichter lassen wir auch los. Und wenn wir alles selber regeln wollen, bedeutet das nur, kann sogar bedeuten, wir sind kontrollsüchtig. Da gibt es übrigens richtig viele von. Die können nicht loslassen, die wollen alles unter Kontrolle halten. Da sind die Kinder schon erwachsen und die wollen immer noch überall reinreden bei der Kindererziehung und können nicht loslassen. Wir haben manchmal 26-Jährige, die zu uns gebracht werden. Die Mama hat die voll im Griff. Die stehen dann da wie klein Doofi und Mama regelt alles. Ich habe das sogar schon gehört, dass eine 84-Jährige von ihrer noch lebenden Mutter wie ein kleines Kind behandelt wurde. Die war dann 106. Ist ja auch ihr Kind, aber eine 84-Jährige. Also dieses Kontroll, das klingt ja jetzt, das ist eine Sucht, die fällt meistens eher positiv auf. Also Waschzwang oder irgendwelche Pornosucht, das fällt ja negativ auf. Kontrollsucht denkt man erstmal, ach, das ist eigentlich ganz nett, der hat alles im Griff. Nee. Wer soll alles im Griff haben? Der Herr. Ich muss loslassen. Ich brauche nicht überall mitmischen. Natürlich gibt uns Gott Gaben, dass wir ordentlich unser Leben führen sollen. Das meine ich jetzt nicht. Aber nicht, dass wir meinen, ohne mich geht's nicht. Und ich muss überall die Fäden ziehen. Das machen ganz viele. Wenn man das dann mal so deutlich anspricht, da werden die richtig böse. Du hast vielleicht jetzt schon ein paar vor Augen. Boah, die finden sich ja ganz toll, so wie sie sind. Aber das kann auch krankhaft sein. Das ist auch ein bisschen, zumindest, wo ist denn dann Gott? Den wollen sie manchmal auch kontrollieren und manipulieren. Wie gesagt, das fällt oft sehr, in der Welt fällt es sogar fast nur positiv auf ein. Aber wenn wir Gott gehören, sperrt es, wir müssen auch die Kontrolle an Gott abgeben. Das ist natürlich für die Kontrollsüchtigen oder auch für die Perfektionisten, ist ja auch oft positiv besetzt. Aber das ist mit das größte Problem, was wir auch im Hilfsende haben oder in der Seelsorge erleben. Perfektionismus macht einen kaputt. Wir dürfen Fehler machen. Wir müssen nicht Gott beweisen, dass wir perfekt sind. Wir dürfen loslassen. Wir dürfen auch versagen. Und ein Bekenntnis meiner Schuld macht mich ja auch nicht schlechter, als ich bin. Ich bin ja nur ein begnadigter Sünder. Jetzt ein Heiliger, natürlich gerecht von dem Status, aber ich mache auch Fehler. Und wir haben auch, wie gesagt, wir merken das auch in der Mitarbeiterschaft. Manche sind dann perfektionistisch. Die machen alles schon richtig gut. Aber wenn ein anderer was nicht so gut macht, das geht aber nicht. Dann sagen sie dem aber mal deutlich, wo es lang geht. Dann kommt der alte Adam ganz schön groß raus. Und spätestens dann merkt man, oh, was ist mit dir los? Musst du etwa alles unter Kontrolle haben? Wo hat denn Gott dich unter Kontrolle? Wo bist du denn nicht bereit loszulassen? Was dein Leben betrifft, dein Körper, dein Verhalten da und da, ist da wirklich der Herr im Regiment? überlasse die Rache Gott, aber überlass auch dich, was dich betrifft. Der Herr wird es schon richten. Also im Römerbrief sagt er einige Stellen, wir kommen, bleiben fast nur im Römerbrief stehen. 2. Mose 14, Vers 14 heißt so schön, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Oder Psalm 37, Vers 7, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Können wir so entspannt leben oder meinen wir immer, ich muss alles regeln, ich muss das einfach regeln, sonst passiert nichts. Sonst, wir meinen manchmal, Gott macht nichts, ich muss da selber eingreifen. Gott hat keine Eile, Gott hat Zeit. Der guckt manchmal, was du jetzt machst, ob du auch geduldig bist. Ich habe gerade hat erst überlegt, ob ich über Jesus im Boot, also bei der Sturmstellung, ob ich darüber predigen soll. Die Jünger meinten, sie schaffen das schon. Die sind ja erfahrene Fischer, aber irgendwann müssen sie klein beigeben und Jesus wecken. Der Sturm war ihnen doch zu heftig. Und das ist manchmal richtig gut, wenn wir mal so durcheinander gewirbelt werden, damit wirklich zum Vorschein kommt, wer wir sind und wie sehr wir Gott brauchen. Und oft in der Krise schreien wir erst recht nach Gott. Und es ist gut, dann sich an den lebendigen Gott zu klammern und ihm alles zu überlassen. Da könnten wir noch einsetzen, nicht nur die Rache, alles. Ich gehöre ihm. Der wird schon für mein Recht kämpfen. Habe ich so einen Gott, der das tut, der das kann? Klar. Aber wir müssen es auch zulassen. Solange wir um unser Recht kämpfen, macht er nichts. Das nächste, segne die Feinde. Man könnte noch dazu schreiben, unabhängig von deinen Gefühlen. Römer 12, Vers 14, segne, die euch verfolgen, segne und fluche nicht. Wir haben wahrscheinlich keinen, der uns verfolgt, es sei denn, wir haben vielleicht so Wahnvorstellungen und denken, dass da jemand hinter uns her ist, das haben wir auch manchmal schon bei uns gehabt, aber im Normalfall, wenn wir nicht auf uns, um uns des Glaubens willen verfolgt, so schlimme Feinde haben wir gar nicht, die uns vielleicht umbringen wollen, wie es bei Moslems passieren kann, dass die eigene Familie einmal nach dem Leben trachtet. Aber wenn schon dann wir segnen sollen, wie viel mehr dann, wenn wir nur so kleine Feinde haben? Wie fängt das an? Wie segnen wir? Wir beten für sie. Wir beten wohlwollend für sie. Nicht beten, Herr, greif mal ein und zeig dem mal, wo es lang geht und hau dir mal richtig rein bei dem. Sag dem mal die Meinung, so beten wir ja gerne. Und wenn der das mal hören würde und, segnen. Dass wir ihm Gutes wünschen. Können wir das? Ich weiß, es ist schwer. Aber wir haben ja den Heiligen Geist, Gott sei Dank, haben wir keine Ausrede mehr. Jetzt haben wir keine mehr. Also bisher hattet ihr vielleicht noch eine gute Ausrede, jetzt habt ihr sie nicht mehr. Ihr könnt, ihr habt den Heiligen Geist. Wir müssen uns entscheiden, okay, ich habe es jetzt kapiert, ich segne meine Feinde. Ich wünsche ihnen Gutes. Ich wünsche ihnen, dass sie auch in den Himmel kommen. Die wollen wir vielleicht gar nicht da haben. Ich habe mich letztens tatsächlich dabei ertappt, dass ich jemand nicht im Himmel dabei haben wollte. Einen Bruder, der halt sich einfach so schlimm benommen hat. Aber ich bete für ihn. Ich bete für meine Feinde, in Anführungsstrichen Feinde, am meisten. Das tut mir gut und ihnen auch. Bei dem Bruder würde ich manchmal am liebsten beten, Herr, jetzt korrigier den doch endlich mal. Der ist so daneben und da ist so viel, das muss der, so würde ich am liebsten beten. Ich bete, dass Gott ihn gebraucht, dass Gott ihn segnet als Vater, dass er ein guter, und da merke ich, in meinem Herzen ist oft das andere. So, wenn ich den mal wieder sehe. Da merke ich, bin ich böse. Ich kann ja so böse sein. Segnen sollen wir. Bete, dass Gott ihnen Gutes tut. immer wieder. Irgendwann lässt der Schmerz nach. Nicht warten, bis der nachlässt und dann erst beten. Der lässt nach, garantiert. Der lässt nach. Wenn du betest, wenn du segnest, der lässt nach. Und wenn es nicht aufhört, manchmal, der Teufel will ja immer wieder uns an unsere Schwachstelle. Und wenn das die Schwachstelle ist, wird er uns immer wieder erinnern an das, was der Bruder uns angetan hat oder die Schwester. Und dann, jetzt rächt dich doch mal. Der Teufel, rächt dich doch mal, Uwe. Gott macht doch nichts. Rächt du dich doch mal. Du musst endlich mal was tun. Nee. Stille halten. Das, was mir am schwersten fällt. Stillhalten und alles von Gott erwarten. Das ist der Weg. Das nächste, überwinde das Böse mit Gutem. Römer 12, 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Einer meiner Lieblingsverse, der letzte Vers von Römer 12. Überwinde das Böse mit Gutem. Ich habe mal in einer Gemeinde einen Vortrag über Vergebung gehalten und es war interessant, da kamen dann, also es waren so mehrere Vorträge parallel, es war so eine Seelsorgewoche und dann kamen halt einige in meinen Vortrag. Und ich hatte den Eindruck, fast alle Teilnehmer sind verletzt. Und die eine Frau besonders, die war schon so richtig gestochen. So. Und dann hat sie halt auch irgendwann gesagt, es waren nicht so viele Teilnehmer, habe ich mit ihr geredet und sagte sie auch, ja, sie ist so sauer auf ihren Mann. Also ihr Mann hat sie wohl verlassen, schon 30 Jahre her. Aber man merkte ihr immer noch den Groll und die Bitterkeit. Das wird ja dann immer schlimmer an. Und da ist es natürlich dann schwierig, so einen Vers anzuwenden, weil dann noch so viel, ich habe ihr dann Mut gemacht, weil die redet nicht mal mit ihm. Die haben gemeinsame Kinder, aber kein Kontakt. Aber man muss ja auch mal Dinge klären, gemeinsam vielleicht. Oder man hat ja gemeinsame Kinder, das hört ja nicht auf, die Kinder leben ja noch. Aber bei einer Sache, ob ich ja sage, ja, vielleicht mal einen ersten Schritt, Kontakt mal knüpfen, mal anrufen, mal schreiben, wenigstens mal Kontakt aufnehmen. Nee. Da war sofort, nee. Da war es natürlich weit entfernt. Da ist immer noch, ich bin verletzt. Punkt 1, ich bin verletzt. Das ist schlimm. Wir haben, wie schon gesagt, manchmal Frauen, die missbraucht wurden. Als Kleinkind oder vielleicht sogar die ganze Kindheit hindurch. In der eigenen Verwandtschaft, also immer wieder, mehrmals die Woche. Das ist schlimm, ich weiß, das ist eine ganz schlimme Verletzung. Aber Vergebung ist möglich. Natürlich, spätestens da merkt man, was? Also menschlich, da sträuben sich ja alle Nackenhaare. Ich würde den menschlich lieber abstechen, den Täter oder die Täterin, oder sind ja oft auch Frauen, Kindermädchen, die Kinder, was wir schon alles hatten bei uns, es gibt nichts, was es nichts gibt. Und dann Gottes überlassen, das ist ja, das ist, ich will doch Gerechtigkeit, dem gehört, den kann man gar nicht gerecht genug bestrafen oder hart genug, noch härter. Das Gott überlassen und ihm vertrauen und den trotzdem sehe. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich würde lieber andere Tipps geben, ehrlich. Ich würde lieber sagen, schneid ihm was ab. Oder damit er mal richtig gestraft wird. Das würde ich menschlich, das finde ich immer noch gut. Aber das ist nicht biblisch und das ist nicht richtig. Und dann, der hat, natürlich hat er es verdient, menschlich gesprochen, aber ich bin auch begnadigt. Ich habe auch verdient, in die Hölle zu kommen. Ich bin nur begnadigt aus Gnade, weil Gott mich retten wollte. Und der andere auch, egal was er angestellt hat. Nicht jetzt billig machen, die Vergebung, aber wir sind alle begnadigt. Und ich weiß, wie lang der Weg dann ist bei Missbrauch, bis die dann durchdringen zur Vergebung. Aber es ist möglich. Es ist möglich. Und das ist nötig, wenn sie heil werden wollen. Wenn sie ihr Leben lang leiden wollen darunter, brauchen sie es nicht. Dann quälen sie sich ihr Leben lang und werden nie im Leben klarkommen. Also Fachleute sagen dann, man ist nicht lebensfähig. Also man kann nicht einen Beruf ausbilden oder selbstständig leben mit der Vorgeschichte. Das haben wir gehört, das wissen wir von den Fachleuten. Aber mit Vergebung können die normal werden, normal leben. Natürlich behalten die das in Erinnerung, was passiert ist. Vergessen tun sie es nicht. Ich kenne noch meine Narben. Kann euch eine Narbe zeigen. Die ist sage und schreibe, jetzt muss ich überlegen, 54 Jahre alt. Oder? Na egal. Kann euch noch genau beschreiben, wie es passiert ist. Und wie schlimm das war. Und wie hässlich die Narbe war. Meine ganze Kindheit hindurch sah die hässlich aus. Ich bin mir gelitten darunter. Jetzt hat die sich so gut verwachsen, dass die kaum aufhört. Die tut auch schon 50 Jahre nicht mehr weh. Aber man sieht sie noch. Und wenn ich da hingucke, kann ich mich erinnern, wie es dazu gekommen ist. Da bin ich nämlich beim Klettern an so einem ganz spitzen Stein mit dem Knie, also Knie angespannt, angeschlagen und dann platze das auf, eine riesen klaffende Wunde. Könnt ihr euch vorstellen, wenn es angespannt ist, die Haut, wie die sich aufreißt, eine riesen klaffende Wunde und dann sagst du da drunter, ich war schockiert, ich weiß doch genau, wie das war. Aber ich denke da fast nie dran. Ich sehe das mal, denke da, es tut weder weh, aber die Narbe ist noch. Und das kann durch Vergebung auch möglich sein. Wir erinnern uns noch, aber es tut irgendwann nicht mehr weh. Es sei denn, ich streue da ständig in die Wunde was rein. Ich kann mich ständig mit der Wunde beschäftigen und vielleicht sogar noch auseinanderziehen und jedem die zeigen. Und damit er auch sieht, wie schlimm die war, ziehst du noch mal ein bisschen auseinander, damit er noch mal sieht, wie es mal ursprünglich aussah. Und so können wir auch Dinge einfach behalten. Weil wir nicht klären, weil wir Dinge nicht in Ordnung bringen, weil wir nicht mit Gott leben oder nicht leben wollen und schon gar nicht vergeben wollen, dann behalten wir eben das Leid. Und dann leide ich ein Leben lang drunter. Und es tut eben dann ein Leben lang weh. Aber es muss nicht so sein. Und wie gesagt, wenn wir die Fälle nicht hätten, wo das geht, dass man fröhlich als Christ seine Straße ziehen kann, obwohl man ganz schlimme Sachen erlebt hat. Aber es ist eben nicht so. Nicht wegbeten oder ihm sagen, du musst nur vergeben, dann geht es dir gut. So nicht, das meine ich nicht. Es ist oft ein langer Weg, bis sie dahin kommen, dem auch was Gutes zu wünschen oder geschweige denn was Gutes zu tun. Aber wir haben ja die Fälle, wir helfen den Personen ja, dass sie Frieden schließen und erleben, wie gut es ihnen dann tut, mit dem Täter vielleicht sogar sich im Arm zu liegen, der mich mein Leben ruiniert hat. Ich weiß nicht, wie schwer das ist, aber es geht. Ihr wisst ja, ich habe den Heiligen Geist. Du auch, es geht. Gott kann. Und dann stehen wir vielleicht da und sind ganz begeistert, vom Heiligen Geist begeistert, dass wir das können, was wir gar nicht hätten uns zugetraut. Gott kann. Yes, he can. Und das letzte, Frieden schaffen, ist möglich, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Es darf nicht sein, dass jemand etwas gegen uns hat, wenn es zu Recht ist. Natürlich kann nicht jeder uns lieben, aber wenn dann berechtigte Sache ist, weil wir etwas nicht geklärt haben, weil wir uns nicht entschuldigt haben, weil wir irgendwas verbockt haben und es nicht wir müssen auf den zugehen. Das steht ja auch in Matthäus so deutlich. Ich bin gleich am Ende. Matthäus 5. Wenn du eine Gabe, Vers 23, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann und komm und opfere deine Gabe. Wir brauchen nicht Gott anbeten, wenn wir zwischenmenschlich Probleme haben. Das ist geklärt, das gehört geklärt, das muss ich Christen sagen, das ist nicht selbstverständlich leider. Kläre Dinge, geh auf, mach den ersten Schritt. Und selbst wenn du meinst, der andere hat doch Schuld, dann bekenne ihm deine wenigen Prozent, wo du vielleicht dich daneben benommen hast. Und sei bereit dafür, dich zu entschuldigen oder um Vergebung zu bitten, je nachdem, was dran ist, und zu sagen, das war bei mir nicht in Ordnung. Und dann nicht sagen, ja, aber du musst auch mal kommen. Nee, das muss Gott dem sagen. Das ist nicht deine Aufgabe. Sag du, was dich betrifft, du musst frei werden von deiner Schuld. Wenn der andere seine Schuld behalten will, soll es. Da brauchst du nicht noch drin bohren. Das ist ganz wichtig. Und wir haben das erlebt, wie gesagt, wenn wir zielen immer darauf hin bei Gästen, dass die auch mit ihren Eltern ihr Leben wieder in Ordnung bringen, auch wenn die vielleicht natürlich viele Fehler gemacht haben. Aber man kann ja schlecht sagen, ihr habt das und das und das und das. Die wissen das vielleicht oft gar nicht mehr, was sie und sehen es auch gar nicht ein, weil jeder gibt ja sein Bestes. Wir müssen manchmal den Gästen helfen. Ja, die Eltern haben es ja gut gemeint, die haben ja, du hast jetzt so viele Punkte aufgezählt, aber überleg doch mal, die haben 20 Jahre dich betreut, die haben auch ganz viel richtig gemacht. Die sind ja nicht absichtlich immer nur böse gewesen. Und vielleicht hast du auch Schuld auf dich geladen und ihnen dann zu helfen, bekenne doch mal deine Schuld und warte ab, was geschieht. Und das ist so heilsam, wenn das dann Gäste tun, da sind manche schon ihre Zwänge losgeworden oder andere Probleme, die sie einfach hatten, die eine Auswirkung waren dieser Schuld. Das gibt es ganz oft. Also Schuld hat eine Auswirkung auf die Psyche. Ich werde leiden, ich werde depressiv, ich werde, keine Ahnung, Borderline. Wir verarbeiten, die Seele ist empfindlich. Wir können nicht einfach so tun, als wäre nichts. Wenn da was war, müssen wir das ans Licht bringen und klären, ganz wichtig. Und wenn da Vergebung nötig ist, ach, die Stelle habe ich ja sogar hier, danke, dann klären wir das. Deshalb nochmal zusammenfassend, Gott hat uns vergeben, das ist die Voraussetzung. Wir können vergeben. Auch wenn wir verletzt worden sind, das ist, ich weiß, es ist schlimm, wir sind wahrscheinlich alle, haben wir Verletzungen, alle wurden wir ungerecht behandelt. Es gibt immer Personen, wo wir sagen, der hat mir das getan, das oder das, ob es der Lehrer ist, ob es Eltern sind, Ehepartner oder Verletzungen sammeln sich ganz schnell an. Aber dann einfach Gott das überlassen. Herr, kümmere du dich drum. Ich will frei sein davon. Die Feinde segnen. Also auch wenn es der Ehepartner ist, ich nenne ihn jetzt mal Feind, segnen. Oder der irgendwas angetan hat. Und mit gutem Tun das zudecken. Und das ist so wirkungsvoll. Ich könnte jetzt noch Beispiele geben, aber wir müssen aufhören. wie Gott manchmal handelt, wenn wir einen ersten Schritt gehen, wenn wir Gutes tun dem anderen, was er gar nicht, womit er gar nicht rechnet. Der denkt, wir schlagen ihm eine rein und wir backen ihm einen Kuchen. Das ist so, wenn der kurz gut Kuchen mag, das wird ihn überführen, oder? Das wird ihn begeistern. Wir müssen Menschen zum Herrn hinlieben. Und auch zur Buße manchmal kann das helfen. Und wir sollen mit Frieden stiften. Wir sollen den ersten Schritt tun, wenn es nötig ist. Wenn wir erkannt haben, wie, das war ja mein erstes Beispiel, wenn Gott uns zeigt, hier, da und da hast du mal schlecht geredet über die Person, da ist sie gerade. Nutzt die Chance, jetzt gehe ich dahin. Die Frau, das ist so lange her und die denkt, ich spinne, ne? Dann denkt sie halt, dass ich spinne. Oder sie denkt, der ist wahrscheinlich gläubig, nur Gläubige machen das. Ich glaube gar nicht, wie das man überzeugen kann. Ich war letztens bin ich in meiner Werkstatt gewesen und habe erzählt, ja, habe mein Auto hingebracht und habe gesagt, ja, irgendwann ist schon ein paar Monate her, hat ein Mitarbeiter von Ihnen mal 20 Minuten bei meinem Auto nach einem Fehler gesucht, hat ihn zwar nicht gefunden, aber es muss trotzdem berechnet werden. Und das ist aber nirgends berechnet worden. Wollte ich nur sagen, das können Sie mir in Rechnung stellen. Und die beiden Mitarbeiter in der Theke, könnt ihr euch vorstellen, das haben die noch nie gehört. Was wollen Sie? Ja, so, wenn alle so ehrlich wären. Ja, wir sind Christen, oder? Wir sind hoffentlich ehrlich. Wir vergeben hoffentlich, selbstverständlich machen wir das. Und wir klären Dinge. Da unterscheiden wir uns doch hoffentlich von Menschen, die Gott nicht kennen, oder? Das wünsche ich mir. Und es ist nicht automatisch, dass das dann immer so passiert. Das war mir auch peinlich. Ich dachte ja auch, die denken wahrscheinlich Spinne. Aber lassen wir uns einfach von Gott gebrauchen, um Menschen auch mal zu sagen, ja, so handeln Christen, wenn sie ernsthaft mit Gott unterwegs sind. Das war ja nicht meine Idee. Aber wenn Gott mich einfach daran erinnert, dann fehlt mir vielleicht ein bisschen Geld, was ich jetzt mehr zahle, aber Gott gehört ja alles, oder? Der wird schon dafür sorgen, dass es reicht. Ich habe, glaube ich, schon mal so ein Beispiel erzählt. Gott hat mich so wunderbar gesegnet manchmal, wenn ich freigebig ihm gegeben habe. Dann kommt das Geld, keine Ahnung, woher das alles herfliegt. Genau gestern habe ich auch was gekriegt, ganz unverhofft. Gott sorgt schon für uns. Und wir müssen ihm aber auch die Rache überlassen und alles andere, was da vorhin aufgelistet war. Amen. Ich bete noch kurz. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist, ein erfahrbarer Gott. Und wir danken dir ganz besonders dafür, dass du uns vergeben hast. Auch wenn wir denken, so schlimm waren wir doch gar nicht, so viel war da gar nicht zu vergeben, aber da öffne uns die Augen für unseren verlorenen Zustand, in dem wir uns befinden würden ohne dich. Danke, dass du so viel Geduld mit uns hast und dass du uns mehr und mehr auch veränderst und umgestaltest in dein Ebenbild. Wir sind dir noch so unähnlich, aber wir möchten uns einfach von dir verändern lassen. Und hilf uns auch in diesem Punkt der Vergebung, dass wir da bereit sind, Dinge zu klären und nicht immer auf unser Recht zu pochen oder anderen Vorwürfe zu machen, sondern auch mal stille zu sein und zu warten, was du tust. Danke, dass du der Herr über das ganze Universum bist und hoffentlich bist du auch der Herr über mich, über mein Leben. Das wollen wir dir jeden Tag anbefehlen. Wir gehören dir. Danke, dass du ein wunderbarer Gott bist, der mit uns zum Ziel kommen möchte, aber uns zu nichts zwingt, sondern immer möchte, dass wir freiwillig dir nachfolgen. Danke für diese Freiheit, in der wir leben dürfen, dass es wirklich Freude macht, dich zu kennen, dir zu dienen und dich zu lieben. Und lass uns bereit sein, ja einfach dir immer näher zu kommen. Amen.